Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Papierstaub Podcast. Der Podcast mit den sexy Knopfaugen. Wir würden gerne mehr auf unsere Körper reduziert werden, aber leider sind wir dafür zu schlau.
Und zu bescheiden.
Ihr habt es schon gehört, mit dabei sind natürlich wieder meine zwei Cremants der Literaturlandschaft. Aus dem wunderschönen Hannover dazugeschaltet, Annika.
Hallihallo.
Und natürlich auch wieder am Mikrofon am Start aus dem wunderschönen Saarbrücken, Maike.
Salü. Und was wären wir ohne ihn? Der Mann mit dem Krabbencocktail, geschüttelt, nicht gerührt, unser Robin.
Hallihallöchen. Heute auch mit dabei eine Mail von Christian Kracht an uns, dazu später aber noch mehr. Wir kommen jetzt nämlich erstmal zu...
Jetzt schon am Eskalieren.
Senpai noticed us.
Um die Spannung hochzuhalten, kommen wir erstmal zu unserem Nachrichtenblock und ihr kennt uns als Literaturpreis-Afficionados und Afficionadas. Wir lieben das und wir haben ja letzte Woche erst noch spekuliert, was auf der Longlist des International Booker Prize stehen könnte und jetzt ist die raus und ich sag mal so, wir haben zwar theoretisch falsch geraten, bis auf eine Ausnahme, aber trotzdem ist die Liste sehr interessant.
Ja, also der diesjährige International Booker Prize, der, um es nochmal zu erwähnen, ein Preis ist, der Literatur auszeichnet, die aus einer anderen Sprache ins Englische übersetzt wird und dann in Großbritannien und oder Irland erscheint. Der ist in diesem Jahr sehr theoretisch fundiert. Also man merkt richtig, dass sich die Jury um Max Porter, den wir auch als Autor sehr schätzen, richtig Gedanken gemacht hat, wie eine ausgewogene Longlist für einen solchen internationalen Preis für übersetzte Literatur aussehen sollte. Das heißt, zum einen hat die internationale Lesegemeinde kurz die Fassung verloren, weil die ganzen Favoriten, allen voran Olga Tokarczuk, die wir ja auch hier getippt hatten, die polnische Literatur-Nobelpreisträgerin, die in der Vergangenheit sogar schon mal den International Booker abgesahnt hatte für Flights, zu Deutsch Unrast, nicht draufsteht mit ihrem neuesten Werk Empusion. Man hat sich hier entschieden, 13 Autorinnen und Autoren zu nominieren, die noch nie für den Booker nominiert waren. Und Robin, du hast natürlich recht, wir haben auf andere Autorinnen und Autoren gesetzt, bis auf einen. Und wer ist dieser eine? Na klar, Christian Kracht, zum allerersten Mal nominiert für den International Booker. Eine Übersetzung von Daniel Bowles von Eurotrash steht hier auf der Liste für die Schweiz. Und es ist so spannend zu sehen, wie das international diskutiert wird, weil klar, Kracht wurde schon in über 30 Sprachen übersetzt, der wird auf der ganzen Welt gelesen, einer der meistgelesenen international deutschsprachigen Gegenwartsautoren überhaupt. Aber viele greifen jetzt auch zum ersten Mal zu Kracht. Das ist ja mal der Vorteil bei solchen renommierten großen Preisen, dass ein Longlisting wirklich neue Leserinnen und Leser anzieht. Und es ist so spannend, in den internationalen Internetforen zu beobachten, wie Kracht dort wahrgenommen wird. Und teilweise kommen da die ganzen Reflexe zum Vorschein, die wir noch kennen von Faserland. So nach dem Motto, ja, warum ist denn da der Protagonist so reich? Ist das nicht irgendwie total bourgeois? Wie kann man das denn machen? All das, was bei uns vor 25 Jahren diskutiert wurde, fängt jetzt teilweise international von vorne an. Gleichzeitig werden wahnsinnig viele Verbindungen zu internationaler Literatur gesehen. Es wird sehr geschätzt, wie lesbar und unterhaltsam es ist, während es gleichzeitig auch tief und ernst ist. Also diese verschiedenen Ebenen werden gesehen. Es ist so eine Freude für Leute wie uns, die sich wirklich seit Ewigkeiten mit diesem Autor, mit seinem Gesamtwerk befassen, zu sehen, wie neue Leute Kracht entdecken und es international mit Leuten aus aller Welt diskutieren. Was für ein Spaß.
Ja, also wir feiern das natürlich ab. Das möchte ich erstmal vorausschicken. Wir werden noch weiteres zu Christian Kracht heute abfeuern. Bleibt dran, keine Sorge. Aber auch wenn es nur der eine Treffer war, dafür mal direkt ins Schwarze getroffen, würde ich mal so sagen. Und ansonsten kann ich das auch nur unterstreichen, was Maike und Robin gerade schon gesagt haben. International Booker, ihr wisst ja, wir schauen da immer gerne hin, weil es halt, ja, allein schon dadurch, dass es aus so vielen Ländern kommen, die Werke, die hier eingereicht werden, ist es natürlich schon unfassbar divers und international, wie der Titel ja auch sagt. Und auch hier sind in diesem Jahr wieder 10 verschiedene Sprachen dabei, die übersetzt wurden dann halt ins Englische, die Originalwerke. Und Deutsch haben wir gerade schon gehört, Christian Kracht, Niederländisch, Italienisch, Japanisch. Das sind so ein bisschen, sage ich mal, die üblichen Verdächtigen Anfang in Anführungszeichen. Aber sehr interessant, dieses Mal ist auch eine Sprache dabei. Wir hatten ja beim letzten Mal Katalanisch, falls ihr euch erinnert. Diesmal ist eine Sprache dabei, die nennt sich Kanada, nicht zu verwechseln mit dem Land nördlich der USA, Kanada in dem Fall mit Doppel-N geschrieben, auch Kanaresisch genannt. Das ist eine Sprache, die in Südindien gesprochen wird, immerhin von ungefähr 38 Millionen Menschen. Die ist also das erste Mal dabei hier auf der Longlist. Das ist natürlich total interessant. Und auch wenn die AutorInnen alle relativ neu sind oder das erste Mal dabei, hat Maike auch schon gesagt, sind sie teilweise halt in ihren Heimatländern schon bekannt und teilweise auch die Werke. Das haben wir auch immer mal wieder beim International Booker, je nachdem, wie lange es auf die Übersetzung, wie lange es braucht, bis das Werk übersetzt wird, sind die Bücher dann vielleicht in anderen Ländern schon vor Jahren ausgelesen worden. Und da haben wir tatsächlich bei dieser diesjährigen Liste ein Buch, das wirklich sehr, sehr lange gewartet hat, nämlich 43 Jahre. Das wurde 1982 erstmals in den Niederlanden veröffentlicht. Jetzt ist die englische Übersetzung da. On a Woman's Madness heißt das. Und die Autorin, die also 43 Jahre auf die englische Übersetzung gewartet hat, ist dann natürlich gleichzeitig auch mit 77, Astrid Römer heißt sie, die älteste Autorin hier an der Longlist. Und auch sonst ist wieder eine schöne Mischung. Es sind ein paar Debüts dabei. Es sind zwei Kurzgeschichtensammlungen dabei. Das ist ja auch das Besondere beim International Booker, dass also auch Kurzgeschichtensammlungen hier nominiert werden können. Also wir sind auf jeden Fall sehr gespannt. Und Kurzgeschichten, wenn ich das schon erwähne, Robin, möchtest du da vielleicht auch was zu sagen? Du als unser yes. Kurzgeschichten-Spezi.
Ja, ich habe da natürlich mal durchgeguckt. Es gibt zwei Kurzgeschichtensammlungen, die hier auf dieser Liste stehen. Und ich habe mich total gefreut. Ich möchte kurz auf eine eingehen. Die heißt Reservoir Bitches, was ich ganz lustig finde. Die Hommage an Reservoir Dogs. Recht naheliegend, aber es sind 13 Kurzgeschichten über 13 verschiedene MexikanerInnen, die das Leben angehen. Also die Bitch in diesem Titel ist das Leben sozusagen. Und dann haben wir hier verschiedene Protagonistinnen. Einmal die machtvolle Tochter eines Kartellbosses, das Opfer eines Transfemizids. Wir haben ein Haus voller unverheirateter Näherinnen, eine Prominente, die indigene Wurzeln vortäuscht, um ihren Politiker-Ehemann zu helfen. Also wirklich ganz viele unterschiedliche Geschichten. Und es geht eben es geht eben um Frauen, die sich in der Gesellschaft durchsetzen. Und das ist natürlich was interessant ist und was ich zumindest in der Anlage sehr interessant finde, das den Leser und Leserinnen ein wenig näher zu bringen, gerade so in Kurzgeschichtenform. Es erscheint in 2 Wochen auf Deutsch, also geneigte Hörerinnen und Hörer, ne? Nur mal so kleiner Augenzwinker. Und ein Buch, auf das ich noch kurz eingehen möchte, da hast du gerade auch schon was zugesagt, Annika, und zwar On a Woman's Madness, wo dann über 40 Jahre zwischen der Originalveröffentlichung und jetzt der englischen Übersetzung liegen, dass ein Klassiker der queeren Literatur ist oder so bezeichnet wird auf jeden Fall über eine schwarze Frau, die einen gewalttätigen Ehemann hat und 9 Tage nach ihrer Heirat das Land verlassen will, um von ihm wegzukommen. Ja, aber es ist mega interessant, eben so ein Buch aus den 80ern, 1982 ist das Original rausgekommen, jetzt dann nochmal so zu lesen und dass es immer noch so einen krassen Impact hat, sagt natürlich auch viel über unsere Gesellschaft aus, aber ich finde es schön, dass es auf der Liste steht.
Ja, über unsere Gesellschaft und die Literatur natürlich, die dahinter steckt vor allem.
Ja, natürlich, klar.
Es ist einfach spannend, durch diese Liste zu browsen. Also man sieht wirklich, und das ist ja die Stärke von Preislisten, wie durchdacht das ist, wie durchdacht auch diese Zusammensetzung ist. Und wir haben schon gesagt, das sind alles Menschen, die zum ersten Mal für den Booker nominiert sind. Das gilt aber nur für die Seite der Autorinnen und Autoren. Weil der International Booker ist ja auch deswegen so toll, weil das Preisgeld geteilt wird zwischen dem Autor bzw. der Autorin und dem Übersetzer bzw. der Übersetzerin. Und wir haben hier eine Übersetzerin, die zum 5. Mal gelonglistet bzw. geshortlistet ist für den International Booker. Das ist Sophie Hughes. Die übersetzt aus dem Spanischen und Italienischen und ist hier nominiert zusammen mit Vincenzo Latronico für Perfection, gibt es auch auf Deutsch, heißt überraschenderweise Perfektion. Da geht es um italienische Expats in Berlin, die dort in einer Art Bubble leben, in einer bestimmten Lebensphase dort ankommen, während Berlin noch ein Land voller Möglichkeiten ist nach dem Mauerfall und dann dort die Gentrifizierung miterleben. Ich muss jetzt sagen, auch wenn das alles an Georges Perec angelehnt ist und ganz viele konzeptuelle Ideen dahinter stecken, hat mich das jetzt nicht so richtig dolle überzeugt. Es ist aber ein sehr ungewöhnliches Buch. Kann man auch übrigens sagen, über das erste Buch übersetzt aus dem Rumänischen, das hier auf dieser Liste steht, die deutsche Übersetzung von Solenoid hat mehr als 900 Seiten, also hat man gut was zu lesen. Wir haben den ersten Teil einer siebenteiligen Reihe aus Dänemark, On the Calculation of Volume Part 1. Ist hier nominiert, also wirklich ganz interessant, sich das alles mal anzuschauen. Ich lese gerade einen Beitrag aus Frankreich, Naufrage von Vincent Delacroix. Small Boat ist auf Englisch noch gar nicht erschienen, kommt jetzt bald raus. Da geht es um ein echtes Ereignis im Ärmelkanal, wo ein Flüchtlingsboot gekentert ist. Und das hat der Philosoph Vincent Delacroix fiktionalisiert und erzählt aus Sicht einer Frau, die da für die Küstenrettung eigentlich zuständig wäre und die vor sich selbst und der Welt rechtfertigt, wie dort 27 Flüchtlinge im Ärmelkanal ertrinken konnten. Also sehr philosophisch anspruchsvoll gestaltet. Großer Favorit momentan im Internet ist allerdings Gael Bellem aus La Réunion für There's a Monster Behind the Door. Auch das ein Buch über Feminismus, Postkolonialismus, spannende Liste. Ich bin sehr gespannt, wie sich dort die Diskussionen weiterentwickeln werden. Und wir werden das natürlich hier verfolgen, begleiten. Vielleicht werden wir auch ein bisschen was vorstellen. Schauen wir mal, vielleicht ist da ja auch was der Liste, was wir sowieso schon vorgesehen hatten für unser Programm.
Genau.
Wer weiß.
Ihr kennt uns ja, wir bleiben dran. Und genau wie Maike gesagt hat, vielleicht gibt es da in Bälde noch ein paar mehr Infos. Wenn ihr jetzt sagt, das klingt ja total spannend, ich möchte auch gern mitlesen, wo fange ich denn da mal an? Da hat der International Booker in diesem Jahr einen ganz neuen Service. Es gibt nämlich auf der Seite ein kleines Quiz. Da wird so ein bisschen nach Lesegewohnheiten abgefragt, mehrere Fragen. Und da kommt dann so eine Empfehlung raus, mit welchem Buch ihr vielleicht starten solltet. Wir haben das auch mal ausprobiert. Könnt ihr euch ja mal angucken. Das vielleicht nochmal so als kleiner Hinweis, wenn man vor lauter interessanten Werken und spannenden politischen Plots gar nicht weiß, wo man zuerst anfangen soll. Luxusjammern. Aber da hilft der Booker mit diesem kleinen Quiz.
Das ist doch mal Service am Kunden und der Kundin. Ich weiß, uns allen juckt es in den Fingern, dass wir endlich das erste Buch besprechen. Aber wir kommen nochmal zu einem anderen Preis, der nicht nur eine, sondern direkt zwei Listen hat. Und zwar geht es um den Women's Prize. Zum einen um den Women's Prize for Fiction und einmal um den Women's Prize for Non-Fiction. Ah, ja, seit letztem Jahr gibt es da nämlich auch nur Non-Fiction-Longlist. Was steht denn da drauf? Was habt ihr so gesehen? Was gefällt euch? Tell us.
Ja, sehr schön natürlich. The Safe Keep von Yael van der Wooden. Yay. Haben wir hier ja auch schon vorgestellt. Genau, dieses wunderbare Debüt aus den Niederlanden über eine queere Liebesgeschichte, aber auch die Nachwirkungen der Nazizeit in den Niederlanden. Toll, dass Yael van der Wooden dafür so viel Anerkennung auch weltweit bekommt, finde ich hochverdient. Generell, also wir gucken ja immer so ein bisschen snobbistisch herab gerne mal auf die Women's Prize for Fiction Longlist, weil uns das alles immer ein bisschen zu viel Oprah's Book Club und Jenna's Book Club und Unterhaltungsliteratur ist. Und wir wollen ganz gerne mal hier die 900-seitigen Übersetzungen aus dem Rumänischen, die sind ja häufig mehr so unser Fall. Die findet man hier seltener. Aber hier sind wirklich spannende Sachen drauf. Wir haben auch einen neuen Roman von Karen Jennings. Die haben wir hier auch schon im Podcast abgefeiert. Wir haben Chimamanda Ngozi Adichie auf dieser Liste drauf. Elizabeth Stroud. Also wirklich gar nicht so schlecht. Leila Lalami. Auch ein paar neuere, ungewöhnlichere Sachen. Ich habe ein Debüt, das hier drauf steht, gelesen. Good Girl von Aria Aber. Das ist eine Autorin. Vielleicht heißt sie auch Aria Aber. Das könnt ihr euch aussuchen, weil sie wohnt jetzt in der englischsprachigen Welt, kommt aber aus Berlin. Und es geht hier, es ist wohl auch autofiktional, um die Tochter afghanischer Einwanderer in Berlin. Und man steigt da ein, man hat erstes Gefühl, es ist so ein verspäteter Poproman über eine junge Frau, die zu viel Speed nimmt und den Sinn des Lebens im Berghain sucht. Und man denkt, oh, nicht schon wieder Paul und Marie trinken Cappuccino in Berlin-Mitte. Aber dann entwickelt sich das in eine ganz andere Richtung. Es geht ganz viel um Migration, um Identität. Es geht um eine toxische Liebesbeziehung. Es geht um die Beziehung dieser Tochter zu ihren Eltern. Das ist sie, das Good Girl, das sich die afghanischstämmigen Eltern vorstellen. Was will sie eigentlich selber vom Leben? Sie wäre gern Künstlerin. Also ich habe das mit großer Spannung gelesen. Ich fand es wirklich interessant und das ist ein gutes Buch für den Women's Prize, weil es leicht zu lesen und zu verstehen ist. Das ist ja beim Women's Prize eher der Fokus als beim Booker, aber das heißt ja noch lange nicht, dass es flach und dumm und langweilig ist. Überhaupt nicht. Also das ist ein zugängliches Buch, das gleichzeitig sehr schlau ist. Fand ich eine interessante Auswahl. Annika, was hat dir auf der Liste noch gefallen?
Also ich muss sagen, gerade die Namen, die du genannt hast, da habe ich natürlich besonders hingeguckt und ich würde gerne nochmal auch so ein bisschen allgemeiner, weil genau wie du sagst, wir schauen da immer so ein bisschen, ja, von oben herab manchmal drauf, das kann man ja ruhig mal auch selbstkritisch zugeben, aber ich denke auch in diesem Jahr ist die Liste auch, ja, interessant. Also es springt einem jetzt diese, wie wir es immer nennen, die Beach-Read-Quote, die scheint in diesem Jahr sehr gering zu sein oder deutlich kleiner als sonst. Das finde ich wirklich sehr, sehr begrüßenswert, weil auch, sage ich mal, man kann ja auch mit einem etwas niedrigschwelligerem Zugang komplizierte Themen gut verpacken. Und ich glaube, das ist der Liste hier ganz gut gelungen. Und Gleiches, da würde ich mal direkt rüberschwenken, weil ich nach wie vor total begeistert bin, dass es hier eine extra Non-Fiction-Liste gibt, jetzt schon im zweiten Jahr, wie Robin gerade schon gesagt hat. Und da bietet sich so ein ähnliches Bild. Also das sind 16 Bücher. Allein das ist schon eine irre Auswahl für so eine Longlist. Finde ich ganz, ganz toll. Und die, wie gesagt, alle nur von Frauen. Das möchte ich an dieser Stelle nochmal betonen, weil gerade im Sachbuchbereich ist es ja doch manchmal noch mehr männerlastig als vielleicht im Fiction-Bereich. Und hier haben wir wirklich auch eine ganz, ganz interessante Auswahl, ganz viel politische Themen, ganz viel Themen, die so in Richtung, ja, Gesellschaftskritik oder Gesellschaftsbeschreibung geht. Es geht um Menschenrechte. Es ist hier zum Beispiel Namen wie Anne Applebaum sind mit auf der Liste drauf oder auch Nene Cherry, die Pop-Ikone aus den 80ern, 90ern mit Einwanderungsgeschichte und auch immer schon Aktivistin. Es geht hier um Geschichtliches, es geht hier um Politisches, es geht hier um Biografisches, es geht so ein bisschen um True Crime, aber ich finde auch hier ist es eine sehr, sehr interessante Liste, wo ich mich am liebsten direkt einmal richtig schön reinwühlen würde. Also von daher, Women's Prize ist für mich jetzt schon so ein bisschen, die Preislistensaison ist ja noch recht jung, aber die erfreuliche Überraschung.
Ja, sehr schön, da habt ihr ja schon mal so einen kleinen Ausblick bekommen, dann lass uns doch mal zum ersten Buch dieser Folge kommen und ich weiß, Maike hat jetzt schon richtig Bock und wir auch.
Nicht nur Maike, genau.
Ja, miteinander über dieses Buch zu sprechen. Ich sag jetzt mal einfach gar nichts. Maike, was hast du mitgebracht?
Ich habe euch mitgebracht ein Buch, das auch auf einer Preisliste steht, nämlich auf der für den Preis der Leipziger Buchmesse. Mhm. Und es handelt sich, zur Überraschung von absolut niemandem, um den neuen Roman von Christian Kracht mit dem schönen Titel Er. Ja,
Zapperlott.
Was macht Kracht? Ja, ist Annika ganz überrascht. Was macht Kracht denn er? Er macht das, was er immer macht, aber ganz anders. Was meine ich damit? Fangen wir mal an mit dem Versuch, den Plot hier zusammenzufassen. Betet für mich. Also, unser Protagonist ist Paul. Das ist ein Schweizer Inneneinrichter, der allerdings auf den Orkney-Inseln wohnt, in Stromness. Und da wohnt er alleine mit seiner einäugigen Katze und reist um die Welt, um Häuser auszustatten, aber nicht damit Menschen dort dauerhaft wohnen können, sondern das sind Häuser, die schön eingerichtet werden, um sie dann teuer verkaufen zu können. Also er schafft die Illusion, er schafft eine Kulisse der Belebtheit, der Gemütlichkeit, eine kapitalistische Simulation, damit höhere Preise für diese Wohnungen und Häuser aufgerufen werden können. Und dann wird das alles nochmal ausgeräumt. Also es geht hier um die Kommodifizierung des Authentischen, um moderne Kritik, um Kuratierung, um Überfluss. Diese Kuratierung und der Überfluss, das sieht man auch im ganzen Leben von Paul, der sich Gedanken drüber macht, wie man die Gummistiefel hinstellt und der mit einem Schweizer Militär-Velo malerisch das Sauerbrot kaufen geht. Also all das, was wir von Kracht auch schon können, wird hier nochmal durchgespielt. Mit Paul. Eines Tages bekommt er ein Angebot vom Chefredakteur seines liebsten Designmagazins Cookie. Dieser Chefredakteur mit dem Namen Cohen bietet ihm ein Projekt an, bei dem er das perfekte Weiß finden soll, um ein Datenspeichercenter damit auszumalen. Und zwar alles, was in dem Center ist. Nicht nur die Wände, sondern absolut den kompletten Innenraum, alles, was dazu gehört. Dieses Datencenter ist das Green Mountain Data Center in Stavanger. Da gibt es übrigens wirklich ein solches Green Mountain Data Center in der Nähe von Stavanger. Und das war früher ein Hochsicherheitslager der NATO für Munition. Und dieses Lager ist wirklich in den Berg eingebaut. Dorthin begibt sich also jetzt unser Paul. Er reist dort nach Norwegen, stellt dort fest, dass Cookie, sein Lieblingsmagazin, eigentlich auch nur eine Form von Kulisse ist und dass dieser Herausgeber, dieser Chefredakteur Cohen eigentlich ein trauriger, hoffnungsloser, einsamer Mann ist, der obsessiv eben dieses menschliche Supergedächtnis, diesen Datenspeicher, der bis zum Rand gefüllt ist mit Bildern und damit mit Erinnerungen, weiß zu streichen und aufzuräumen. Paul geht rein in das Datacenter, steht dort, berührt eine dieser Maschinen, dieser Plastikspeicherkapazitäten und gleichzeitig gibt es eine Sonnenerosion. Die elektromagnetischen Felder erreichen das Datenspeichercenter, der Strom fällt aus, das Licht geht aus und Paul ist weg. Und er erscheint wieder in einer magischen Gegenwelt. Und das alles wird erzählt, erstmal in abwechselnden Kapiteln, die, man kann es sich denken, am Ende natürlich überlappen. Aber man fragt sich die ganze Zeit, was ist denn jetzt hier Fiktion? Was ist Realität? Was ist ein Traum? Da wird wahnsinnig viel geträumt. Wenn wir Paul das allererste Mal treffen, schläft er. Es gibt ganz viele Foreshadowings, die in Träumen kommen. Es heißt an einer Stelle, Träume sagen uns die Wahrheit. Ist das vielleicht auch eine Form von Todesreich, in das wir uns da begeben? Das ist ganz spannend. Es geht um das klassische Thema, ob die Literatur die Realität überwinden kann in diesem Buch. Es geht auch ums Reisen, auch das ein klassisches Kracht-Thema. Die reisen nicht nur auf die Orkney-Inseln und nach Norwegen, die reisen nicht nur durch den Raum, sie reisen in diesem Buch durch diese magische Gegenwelt, auch durch die Zeit. So, Kracht-Freunde, die das hier jetzt hören, haben schon ganz viele Motive gesehen. Zum Beispiel der Inneneinrichter. Klar, da denken wir sofort an 1979, wo der Protagonist auch ein Inneneinrichter war, der versucht hat, seine innere Leere durch die totale Unterwerfung hinter sich zu lassen. Oder dieses Höhlensystem, dieses Datencenter in dem Berg und später auch das große Höhlensystem in dieser Gegenwelt erinnert uns natürlich an das Redui in Ich werde hier sein im Sonnenschein und im Schatten, wo es auch in der Schweiz dieses große Höhlensystem im Krieg gibt. Und natürlich Eurotrash, es schließt nahtlos an, wo es ja auch darum geht, das Imaginäre, die Literatur und die Realität zu verschmelzen. Wir denken auch an Eckhart Nickel und seinen faradayischen Käfig in Troubles with My Aunt. Also ganz, ganz viel für Puzzlefreunde von Kracht-Literatur mit Verweisen auf Werke Krachts, auf andere Werke seiner Freunde. Also Paul, wissen wir jetzt, kommt in einer Gegenwelt an. In dieser Gegenwelt trifft er ein 9-jähriges Mädchen mit dem Namen Ildre. Das ist eine Weise, lebt in dieser archaischen Welt, in der die Menschen an die Religion des Kreises glauben, wo eine tödliche Krankheit mit dem Namen der gelbe Tod grassiert und die Menschen den grausamen Herzog fürchten. Und Ildre und Paul, der dort nur der Fremde zu Beginn heißt, fliehen gemeinsam in den kalten, nicht Norden, sondern Süden, der Süden ist dort kalt, wo sie eine andere Zivilisation vorfinden. Und da wird das alles wirklich märchenhaft und hat ganz, ganz viele Bezüge zum Kinderbuch. Und man fragt sich eben die ganze Zeit, welche Welt hier ist eigentlich die reale? Was ist eine Traumwelt? Was ist eine Gegenwelt? Wir haben Christian Kracht dazu selber befragen können. Ich erkläre gerne, wie das zustande kam. Er hat uns eine Nachricht geschickt und hat gesagt, hallo, wollt ihr mich zu meinem Buch eher befragen? Und wir haben zurückgeschrieben, hallo, aber sicher, hier sind die Fragen. Und dann hat er sie uns tatsächlich beantwortet und da lassen wir jetzt gerne euch dran teilhaben. Ich zitiere Christian Kracht höchstpersönlich, los geht's. In meinem Buch ist es nicht ganz klar, glaube ich, welche der beiden Welten eine Simulation ist. Sicherlich erscheint uns der fremde Planet, auf dem Paul das junge Mädchen Ildre trifft, viel realer als die Welt, aus der Paul zu kommen scheint. Auf einmal geht es nicht mehr um Gummistiefel akkurat gegen die Wand stellen und das perfekte Sauerteigbrot, sondern um wirklich wichtige Dinge, wie einen Pfeil vorsichtig aus der Brust herausziehen zu können, ums Verhungern und so weiter. Allerdings tauchen Versatzstücke aus beiden Welten ineinander auf und werden voneinander reflektiert, wie Lichtspiegelungen auf einem See, über dem ein anderer, zweiter See hängt. Zitat Ende. Und hier sind wir bei einem anderen großen Krachtspiel, nämlich die Spiegelbilder und die Mise en Abyme. Und das macht wahnsinnig viel Spaß, diese beiden Storylines, die irgendwann zusammengeführt werden, abzusuchen nach diesen Spiegeln. Auf der einen Seite gibt es eine Katze, auf der anderen einen Hund. Auf der einen Seite gibt es ein Kriegsflugzeug, auf dem anderen Papierflieger. Auf beiden Seiten tauchen verschiedene Arten von Soldaten auf. Auf beiden Seiten gibt es ein Boot mit dem Namen Hoffnung. Sidequest, die Tochter von Kracht, heißt Hope. Die Themen Hoffnung und Hoffnungslosigkeit werden auch immer wieder in dem Buch diskutiert. Auf der einen Seite, in der einen Welt, gibt es eine 3D-Druckanweisung für eine Keramikpistole. Auf der anderen Seite, in der anderen Welt, gibt es die Keramikpistole. Und so geht das immer weiter. Ein riesengroßes Spiel mit Versatzstücken. Und es gilt mal wieder der klassische Satz aus, ich werde hier sein im Sonnenschein und im Schatten. Da heißt es ja an einer Stelle, prägnant auf dem Bild regnete es oder es regnete nicht. Und hier heißt es dann, Dinge und Lebewesen existieren und sie existieren nicht. Beides stimmt gleichzeitig. Und wo stimmt das? Na klar, in der Kunst. Denn Geschichten, heißt es auch im Buch, sind der Raumzeit ebenso unzerstörbar wie Materie und Energie. Hier werden also nochmal die Grenzen zwischen Literatur und Realität aufgeweicht und man kann sich fragen, was ist auf der Erzählebene ein Traum und die Wirklichkeit und die Imagination? Spannend, hat viel Spaß gemacht, es zu lesen. Eine Sache möchte ich noch erwähnen, weil ich gerne mit Annika und Robin gleich darüber reden möchte. Und zwar ist das ein Bild, das immer wieder vorkommt. Das ist ein Bild, das es auch wirklich gibt von James Archer, einem schottischen Maler. Das Bild heißt Merlin and Lancelot, an Incident from La Morte d'Arthur aus dem Jahr 1871. Und auf diesem Bild sind Merlin und Lancelot wenig überraschend zu sehen. Und wofür die stehen, das wird im Laufe des Buches immer klarer. Wir haben ganz viele Anspielungen auf Gemälde, auf Film, auf Literatur. Die Frage der Zweidimensionalität und Dreidimensionalität spielt rein in die Frage nach Realität und Fiktion. Und da haben wir natürlich Christian Kracht auch gleich mal gefragt, welche fantastische Literatur ihn zu diesem Roman inspiriert hat. Anna Kavan und ihr unglaublicher Roman Eis, alle Bücher von Ursula K. Le Guin, aber besonders The Left Hand of Darkness, The Telling und The Dispossessed. Natürlich Astrid Lindgrens Die Brüder Löwenherz. Diese Sachen waren so kurios und eigen, so schön, so etwas wollte ich auch versuchen. Also das Christian Kracht Buch, das ein fantastisches Kinderbuch ist, haben wir hier. Auch eine Rolle spielt hier Orwell, eine Traumwelt, die wir auch mal wieder sehen, ist Barnhill, das Haus, in dem er 1984 fertig geschrieben hat. Wir haben ganz viele Formen der Aufzeichnung, was uns in der Diskussion sehr beschäftigt hat. Und deswegen haben wir Kracht auch noch gefragt, angesichts der ganzen Speicher und der Digitalität, die auch hier vorkommen und während in der wahren Welt ja auch diese digitalen Speicher gezielt mit Lügen überflutet werden, um die Machtverhältnisse in der Welt zu ändern, haben wir Kracht gefragt, welche Art des kollektiven Gedächtnisses, welche Aufzeichnungen brauchen wir eigentlich? Und er gab die Antwort, die wir als Literaturpodcast hören wollen. Er sagte nämlich, ich glaube fast, wir brauchen lediglich Bücher. Christian Kracht, wir sind begeistert und rätseln seit Wochen über die Details, die hier vorkommen. Annika und Robin, wie hat's euch gefallen?
Also ich möchte eine Sache ganz kurz vorausschicken, bevor ich hier in die Lobeshymne mit einsteige. Ihr habt das jetzt gerade eben gehört. Wir sind natürlich totale Nerds. Und es gibt diese unfassbar vielen Verweise auf das Werk des Christian Kracht selbst. Ich finde aber, das möchte ich hier unbedingt nochmal betonen, auch wenn man ein Christian Kracht-Newbie ist, hat dieses Buch unfassbar viel zu bieten, auch was die Puzzle-Ebene angeht. Maike hat das ja gerade eben zum Schluss schon mal erwähnt, was man da sich da noch alles durchpuzzeln kann. Also von daher, liebe Leute, wenn ihr noch nie was von Christian Kracht gelesen habt und jetzt denkt, da brauche ich Vorwissen ohne Ende, traut euch, weil dieses Buch gibt nicht nur wirklich einen guten Eindruck in die Welt des Autors, sondern wie gesagt, hat auch so total viel zu bieten. Also ich kann mich da nur anschließen. Das ist ein Buch, ja, über das man so viele Ebenen aufmachen kann, sei es auf der Plot-Ebene, auf der Inhalt-Ebene, sprachlich, diese ganzen Verweise in sich drin und diese Frage wirklich, was lese ich da überhaupt? Das ist so total schön. Ich finde, man kommt auch sehr schnell in diese Gegenwelt, genau wie es ja Christian Kracht auch vorhin in dem Zitat gesagt hat, Maike, das du vorgelesen hast, die Frage, welche Welt ist echt und welche ist nicht echt? Und diese Gegenwelt, die, ja, man fühlt sich irgendwie so gleich geborgen da drin, obwohl es eigentlich eine sehr brutale Welt ist. Also so geht es ja schon los. aus und so setzt es sich dann auch fort. Und man könnte jetzt noch viel, viel mehr Themen anbringen. Also nicht nur die Verweise innerhalb des Werkes und anderer AutorInnen. Also ich habe auch andere Dinge im Kopf, im Ohr gehabt, andere Themen, noch weitere. Dieses ganze Traumthema, dieser Refrain von Eurythmics, Sweet Dreams, ihr erinnert euch vielleicht, das ging mir so ein bisschen, I've traveled the world and the seven seas, everybody's looking for something. Also das lief die ganze Zeit irgendwie so in meinem Kopf. Diese Ideen, wer sind die Puppen, wer sind die Menschen, wer sind die lenkenden Personen? Also ihr merkt schon, ich bin wirklich sehr, sehr begeistert, weil diese ganze Sache auch trotz allem, auch wenn man denkt, Gegenwelt, Märchen, Nostalgie, es passt halt auch wirklich perfekt zum aktuellen Weltgeschehen. Nicht nur das, was Maike gerade erzählt hat, dass das kollektive Gedächtnis beeinflusst wird, dieses Flood the Zone with Bullshit, was man ja immer hört, also einfach nur erzählen und ihr pickt euch das raus, was passt, sondern auch dieser Nostalgietrend, dieses Rückwärts. Maike, du hast vorhin erwähnt, es gibt da diese Religion des Kreises, also dieses, ja, zurück zur Natur, zurück zu den früheren Verhältnissen, wo alles noch ganz klar war. Da sind so viele spannende Sachen drin, die zwar so ein bisschen nach früher klingen, die aber auch so viel im Heute erklären. Und das ist ja dann wiederum auch wieder klassischer Kracht. Von den Zitaten mal ganz abgesehen, da könnte ich jetzt eine ganze Menge rausnehmen. Also ich bin von er, lasst euch nicht von dem leichten Titel, von dem leicht klingenden Titel ja, in die Irre führen. Ich bin sehr, sehr angetan, weil es eine schöne Geschichte ist, trotz alledem, aber so viel mehr, so vielschichtig. Ich bin erstmal baff.
Annika, das will ich gerade ergänzen, was du gesagt hast, weil in dieser archaischen Märchenwelt, diesen anderen Planeten. Da gibt es diese Religion des Kreises, die du angesprochen hast. Und in der Welt, aus der Paul kommt, da ist Cohen, dieser Chef von Cookie, ist besessen vom Rhodismus und der Artus-Sage. Also das sind auch quasi zwei Formen von Religion oder Ideologie oder Welterklärungszusammenhang. Und das ist auch wieder so ein Flashback zu 1979, wo ja auch dieser Inneneinrichter, der die Ästhetik liebt, sich gleichzeitig irgendwie aber auch, genauso wie Cohen sagt, ja, ist das nicht eigentlich blöd, das ist doch nicht existenziell, ob jetzt etwas ästhetisch ansprechend ist oder nicht, hin und her gerissen sein in der Moderne. Das spielt hier alles rein. Und ich finde, da wird Kracht immer richtig, richtig spannend in diesen Schwebezuständen, die er dann schafft.
Also ich kann mich dem Urteil nur vollumfänglich anschließen. Ich war absolut begeistert, genau aus den Gründen, wieso ihr gerade auch schon gesagt habt. Ich meine, es ist ein neuer Christian Kracht, so dass die Begeisterung am Ende gering sein wird, war eigentlich abzusehen, dass das nicht der Fall ist. Aber man lässt sich ja immer lieber überraschen. Und ich fand auch dieses Werk unfassbar interessant. Einfach auch was, weil es relativ, also du hast ja schon gesagt, Maike, wie viele Verbindungen es auch zu älteren oder anderen Christian Kracht-Romanen gibt. Aber ich finde auch hier bei er nochmal was ganz Neues gemacht. Also diese Spiegelwelt auch sehr radikal im Kontrast zu dieser, in Anführungsstrichen, realen Welt. Und was man hier auch macht. Und ich glaube, was auch bestimmt einige Leute machen werden, ist das halt so als Fantasy-Welt sozusagen abtun. Wir haben hier so diesen Herzog, der mit seiner Armee kommt, um die Leute im Süden zu bedrohen. Und die Leute im Süden sind ja alle eher, man könnte ja fast sagen, kommunistisch geprägt. So, da gibt es keinen Besitz und so weiter und so fort. Also da sind auch politische Ebenen drin. Ne? Da haben wir den Herzog, so, der ne, so feudalistisch daherkommt. Und dann haben wir halt eben diese Kommune, dieses kommunistischartige, die viel besser auch zusammenleben. Und dann gibt es ja auch Kriegsszenen. Also ich war wirklich komplett baff, dass da auf einmal Leute erschossen werden und so in einem Christian-Kracht-Roman in Gänze. Und das hat mir so gut gefallen. Aber diese Spiegelrealitäten fand ich auch deswegen so interessant, weil sie so an ganz vielen verschiedenen Stellen Gegensätze aufzeigen, die für den weiteren Verlauf mega interessant sind und eben auch gesellschaftlich relativ interessant. Wir haben halt eben diese beiden gescheiterten Künstler, Paul und Cohen, beide, die nicht so wirklich wissen, wie sollen sie eigentlich noch in der Postmoderne überhaupt was ästhetisch Interessantes machen, so, und gehen dann eigentlich auf was zurück, indem sie alles weiß machen, eine einzelne Farbe suchen. Also es ist ja schon langweilig in der Anlage. Also ich will nicht sagen, dass es langweilig im Buch ist, sondern einfach, dass sie feststecken in ihrer künstlerischen Freiheit. Und dann hat man eben diese Gegenrealität, diese andere Welt, in der es keine Medikamente gibt, keine Kunst sozusagen und diese beiden Künstler sich total frei fühlen auf einmal, ne, von diesen ganzen Zwängen entfremdet, die ihnen in der echten Welt hinterherhängen, eben so dieses ästhetisch Perfekte zu machen, eben dieses Postmoderne, wo es eigentlich für die Kunst auch schon schwierig ist, vielleicht auch wirklich was neu zu erfinden, weil vieles eben auch schon gemacht wurde und dann hat man eben diese Gegenwelt, wo auch die Emotionen halt viel stärker rauskommen, als dann in der Gummistiefel gerade an die Wand stellen. Realität. Und diesen Kontrast, der ist so stark in diesem Roman auch verarbeitet, dass man als Leser schon fast sogar das Gefühl hat, oh, sind wir in der postmodernen Welt? Ist das schon fast die posthumane Welt sozusagen, weil diese Emotionen da gar nicht mehr richtig rüberkommen und dann in dieser eher archaischen Welt viel stärker? Also diese philosophischen Fragen, finde ich, macht das Buch auf jeden Fall sehr, sehr gut auf, ohne sie halt irgendwie direkt anzusprechen. Aber sie sind halt eben da und bei Christian Kracht muss man auch viel in der Metaebene lesen. Also einfach so den Roman lesen ohne irgendwelche Bezüge, das geht, klar. Aber viel findet eben auch hier in der Metaebene statt und das macht ja den großen Spaß aus, dass man so viel darüber sprechen kann. Und was ich auch gut finde, ist, was ja oft gemacht wird, ist so eine Entmystifizierung von solchen Gegenrealitäten oder von solchen Fantasy-Welten. Wie sind die Leute da reingekommen? Da wird das irgendwie ganz lange erklärt und er stellt es einfach so dar. Also es könnte jetzt sein, dass es einfach irgendwo anders spielt, dass ihr Geist sozusagen einfach in eine andere Welt geflogen ist. Es könnten diese Server sein, wo dieser Erinnerungsspeicher drin ist. Also es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, aber es wird nicht erklärt und es braucht auch nicht erklärt werden. Und das finde ich gut, dass da ja auch eben einige Sachen einfach offen gelassen werden zur Interpretation, weil es vielleicht auch einfach egal ist. Und sowas finde ich dann immer mutig, dass er bestimmte Sachen einfach offen lässt so.
Ja, ich finde das auch gut, wenn du gerade da ansprichst, die politischen Ebenen in den zwei Welten, dass das auch nicht komplett vereindeutigt wird, wie das ja immer bei Kracht ist. Also wir haben diese entfremdete Welt, hier Gummistiefel an die Wand stellen, Sauerteigbrot und das ist natürlich schon irgendwie elend und man beschäftigt sich nur noch mit der kompletten Entsättigung und dem Aufräumen und dem Weißmachen und so weiter. Und Cohen ist ja auch sehr unglücklich und weiß genau, dass Cookie, also er lehnt ja Cookie sein Designmagazin ab, weil er sagt, das ist eigentlich nur ein Mittel, das glorifiziert, dass Dinge, die als aus der Vergangenheit kommen, als authentisch vermarktet werden, dass die kommodifiziert werden, um sie für noch mehr Geld dann noch mal zu verkaufen. Also die komplette Kapitalisierung dessen, was früher echt war. Das lehnt er ab und sagt, da kann man sich gleich umbringen. Also diese Lehre im Postkapitalismus lehnt er ab. Gleichzeitig ist diese Gegenwelt, wo es um wirklich wichtige Dinge geht, wie Kracht ja auch sagt, hier Pfeile aus der Brust ziehen und wie du gerade beschrieben hast, diese Kriegsszenen, das ist ja wahnsinnig brutal. Mhm. Gleichzeitig ist es ja auch eine elende Welt. Also ich weiß nicht, klar, ob ich in einer Steinstadt voller Furcht vom brutalen Herzog wohnen wollte. Also da gibt es nicht die gute und die schlechte Seite. Das ist beides sehr komplex dargestellt. Und ich habe mich auch gefragt mit dieser gelben Seuche, weil die kriegt ja nicht jeder. Mhm. Und da kann man sich auch mal fragen, ja, wofür steht denn diese gelbe Seuche? Wie muss man denn leben, um sie nicht zu bekommen? Und so weiter. Also das ist das ist ganz viel, über das man ganz, also ich habe das Ding jetzt zweimal gelesen. Ich habe das Gefühl, ich muss noch ein paar Mal lesen, um da so alles mitzubekommen. Auch dieses ganze, die ganze Nummer mit dem Pferd und mit dem Hund und so. Das riecht was los.
Tierisch ist es. Ich finde auch, also man kann wirklich, ihr merkt das ja schon hier in unserer Diskussion und das geht eigentlich seit fast zwei Wochen so. Das kann ich vielleicht auch mal hier aus dem Backoffice erzählen. Man kann so viele Ebenen und dieses Entweder-Oder, welche Welt ist denn nun besser oder schlechter oder angenehmer oder wie auch immer, was ich in dieser Gegenwelt auch noch sehr, sehr interessant finde, bei dieser ganzen Geschichte, kollektives Gedächtnis, Daten speichern, welche Geschichten erzählen wir und wie. In dieser Steinstadt, in der die dort landen, dort ist überhaupt keine Aufzeichnung möglich. Also man kann nichts malen, man kann nichts schreiben. Und es wird so ein bisschen erzählt, dass die Leute, anstatt irgendwie da was aufzumalen oder zu schreiben und somit quasi in der Vergangenheit zu leben, dass sie sich stattdessen mehr auf sich selbst und vor allem als Teil eines Ganzen besinnen. Da musste ich so ein bisschen daran denken, was wir auch so in Island mitbekommen haben, warum die da alle so offen und tolerant sind nach dem Motto, naja, jeder kennt halt irgendwie jeden und alle sitzen zusammen nackt in der heißen Quelle und dann ist man einfach nett zueinander, dass man so in Kürze Schürze. Das hat mich da so ein bisschen irgendwie dran erinnert, weil die Leute, das wird dort auch erzählt, sich halt auch alle im gegenseitigen, in dem anderen erkennen. Und das ist ja auch so eine gewisse Selbstlosigkeit, die hier genannt wird. Und das halt in dieser eigentlich brutalen Gegenwelt. Also das ist halt auch wieder ganz interessant, wie, ja, ob es dann vielleicht einfach besser wäre, wenn man wirklich gar nicht mehr nach hinten guckt, nur noch nach vorne. Also es bietet so viel, dieses Buch. Das macht halt Spaß. Und Robin, du hast gesagt, klar, man kann es einfach nur so lesen. Aber ich finde, auch wenn man das macht oder selbst wenn man denkt, das lese ich jetzt einfach mal so weg, das nagt an einem, ohne dass man es, ob man es jetzt will oder nicht. Ne? Also man hat immer wieder so diese Aha-Erlebnisse, noch Tage später, da fällt nochmal irgendwo ein Steinchen zusammen und dann ergibt sich wieder ein neues Bild. Ne? Also es ist auch so ein bisschen wie so ein Kaleidoskop, wo man ganz, ganz, ganz viele Bilder entdecken kann. Und das macht dann wirklich auch richtig viel Spaß. Das darf man auch mal so sagen.
Das stimmt wohl. Und ich möchte auch nochmal betonen, was du gesagt hast, Annika, nämlich, dass wir, also jeder, der sich fragt, wie viel wir uns mit Krachts Roman beschäftigt haben, kann einfach mal bei uns Kracht eingeben in die Suchtleiste und sich erschrecken, was da so alles kommt. Deswegen gehen wir auch, glaube ich, in der Tendenz sofort auf die Vergleiche, sofort auf die Motive, sofort auf die Details. Und ich möchte auch die Leute aufrufen, die das jetzt noch nie gelesen haben, die noch nie Kracht gelesen haben, einfach das Buch zu nehmen und es mal zu lesen, weil es wahnsinnig viel Spaß macht und man kann sich in die Tiefe reingraben, was ich auch empfehlen würde, aber es ist nicht so, dass sich die Geschichte nicht erschließt, wenn man die ganzen 700 Ebenen nicht auf dem Schirm hat. Und das andere und besondere Buch, wir suchen nach Gemeinsamkeiten, aber auch nach Unterschieden, ist halt wirklich, dass es teilweise diesen Kinderbuchcharakter im besten Sinne hat. Also ich bin aufgewachsen mit Astrid Lindgren. Ich hab alles von Astrid Lindgren gelesen. Und diese Unterhaltungen zwischen Ildre und Paul, die sind so fantastisch gemacht, weil zum einen redet natürlich ein Kind aus Kindersicht mit einem Erwachsenen, der eine Erwachsenensicht hat. Aber die kommen ja auch wirklich aus zwei Welten. Und die schaffen es, das zu überwinden, indem sie miteinander sprechen und Verständnis füreinander haben. Und es ist nie bedrohlich, dass der andere fremd ist aus der anderen Welt, sondern es ist immer interessant. Und das ist auch so eine tröstliche Nachricht, die hier ist und die auch häufig stark ist bei Autoren wie Astrid Lindgren, aber auch bei Christine Nöstlinger, dass viele Dinge, wenn man sie näher betrachtet, vielleicht gar nicht so furchteinflößend sind. Und das hat mir also diese Art der Überwindung der Differenz in diesen Gesprächen zwischen Ildre und Paul hat mir total gut gefallen, muss ich sagen.
Das ist das, was ich vorhin meinte. Das hast du wirklich gut erklärt, meine eigenen Gedanken. Jetzt kann ich sie viel besser verstehen, dass ich mich da so gleich irgendwie so heimisch gefühlt habe in dem Buch. Das ist wirklich dieser Duktus, trotz dieser brutalen Geschichte. Also so ein bisschen damals bei Charles Lewinsky, der Halbbart, oder auch Stefanie vor Schulte, Junge mit schwarzem Haaren. Diese leicht fantastischen, leicht kindlichen, aber nicht kindisch erzählt. Dass man sich wirklich geborgen fühlt und bereit ist, diese Welt zu erkunden und dann auch vielleicht, Robin, das passt dann wieder so ein bisschen zu dem, was du gesagt hast, es erklärt sich nicht alles, man hat dann auch eine höhere Toleranz, das anzunehmen, weil auch wenn sich nicht alles erklärt, man hat trotzdem Anknüpfungspunkte.
Ja, und das ist der eigentliche Spaß, das Puzzlespiel. Und dafür muss man auch gar kein Vorwissen haben, um die Spiegel zu suchen zwischen den Welten, die ja dann auch immer komplexer werden, wenn eben diese Vorausschau-Episoden in den Träumen sind. Oder wenn dann bei einem fragt man sich nach einer Tablettenüberdosis, ist der jetzt tot? Also kommt er jetzt in diese Welt, weil er tot ist? Oder ist er nur eingeschlafen? Mhm. Und dann schläft er im Traum nochmal ein und so? Und diese ganzen Welten, diese Misonabüm-Nummer wird da hardcore durchgezogen. Ein Riesenspaß. Ich glaube, es ist jetzt rübergekommen, dass uns das Buch ein bisschen gefallen hat.
Ja, würde ich auch mal sagen.
Ja.
Okay, da habe ich jetzt noch was Interessantes, über das wir vielleicht mal ganz kurz sprechen könnten. Denn ein Autor, dessen Buch wir später hier noch im Programm haben, nämlich Mario Wurmitzer, hat einen wissenschaftlichen Text bzw. eine Diplomarbeit zu Krachts Werken herausgebracht, wie eine meiner liebsten Podcast-Kolleginnen auch.
Ha, das wohl ist.
Ja, Wurmerts, das Buch mit dem Titel Spielarten des Scheiterns ins Christian Krachts Roman, befasst sich, wie der Titel bereits spoilermäßig verrät, mit dem Scheitern von Krachts Figuren in dessen zahlreichen Romanen. So, jetzt können wir natürlich auch mal die Frage des Scheiterns dieser Figuren besprechen. Wie scheitern die Figuren, woran scheitern sie und wo kommen sie dann eigentlich hin und wieso gibt es da vielleicht ja auch Glücksmomente? Weil wir haben ja eben Paul und Cohen, die beide super unglücklich sind, die in so einer eben dieser Kunstwelt leben, die eigentlich nichts mehr hervorbringen kann. Diese Postmoderne, diese scheiß Postmoderne, so, man kann nichts Neues mehr machen, alles ist irgendwie öde und dann das Einzige, was sie noch machen, ist irgendwelche coolen, in Anführungsstrichen, coolen Einzelfarben suchen. Das ist ja total boring und dann sind sie in dieser neuen Welt.
Ist ja nicht so, dass Christian, ist ja nicht so, dass Christian Krach postmoderne Romane schreibt. Ist ja nicht so.
Wie käme er denn just dazu? Saying. Und dann haben wir halt eben diese archaische Welt, wo es dann nur noch so, wo die Kunst ja eigentlich wegfällt. Und ich glaube, das ist vielleicht auch der Grund, dass diese Figuren so glücklich sind, weil sie in der echten Welt scheitern an ihrer eigenen, ja, an ihrem eigenen Standard, an vielleicht auch dem Standard, der von der Gesellschaft existiert. Und in dieser anderen Welt ist das, woran sie die ganze Zeit scheitern, ja gar nicht mehr existent und deswegen können sie gar nicht mehr scheitern.
Das stimmt ja gar nicht, Robin. Ganz am Ende, das spoilere ich jetzt nicht weg, passiert das ultimative Scheitern in diesem Roman. Freut euch auf diesen Plot-Twist.
Aber die meiste Zeit, sagen wir es mal so. So, nach dieser interessanten Fragerunde, nach dieser interessanten Diskussion, wer ist da nicht aufgeheizt, dieses Buch zu kaufen? Und deswegen, Maike, verrat unseren ZuhörerInnen doch mal, wo sie sich das besorgen können und wie viele Euronen sie dafür berappen müssen.
Er von Christian Kracht ist erschienen, selbstverständlich, bei unseren FreundInnen von Kiepenheuer und Witsch. Da kosten 224 Seiten in der wunderschönen Printausgabe 25 Euronen und 22,99 in der keimfreien E-Book-Edition.
Sehr schön. Damit sind wir beim zweiten Buch dieser Folge angekommen. Annika darf es vorstellen. Und jetzt wird's sachbuchmäßig hier.
Ja, welche Überraschung. Aber es ist ein Sachbuch, das sogar thematisch an den soeben vorgestellten Roman von Christian Kracht, falls wir es noch nicht erwähnt haben, anknüpft.
Ich wollte gerade sagen, wir haben heute noch gar nicht über Christian Kracht gesprochen. Lass uns mal ein bisschen.
Okay, jetzt sprechen wir mal kurz über Andreas Speit. Das ist nämlich der Autor, den ich jetzt hier im Gepäck habe, mit seinem neuesten Buch Autoritäre Rebellion, wie antimoderne Reflexe breite Schichten der Gesellschaft erfassen und sie immer weiter nach rechts rücken. Also ihr merkt schon, antimoderne Reflexe, da haben wir die Verbindung zu Kracht, da gehe ich gleich nochmal näher drauf ein. Erstmal ganz kurz Andreas Speit, der Name ist vielleicht dem einen oder der anderen bekannt, das ist ein Journalist und Publizist, der schon ziemlich viel und ziemlich lange zu den Themen Rechtsextremismus und Neonazismus in Europa schreibt. Er ist ja ein Kenner der rechtsextremen Szene in Deutschland, wenn nicht der Kenner, und er setzt vor allem auch immer historische Hintergründe mit aktuellem Geschehen in Kontext, und das macht er hier auch bei seinem neuesten Buch. Denn hier geht's gar nicht, wie der Titel schon sagt, primär jetzt um Neonazis, sondern vor allem um Menschen aus der Mitte der Gesellschaft, die mit der liberalen Demokratie nicht mehr so richtig zufrieden sind, aus verschiedenen Gründen. Und wir erinnern uns so, vor allem während Corona sind viele in Anführungszeichen umgekippt, Querdenkende und Co. Und weitere Krisen verschärfen natürlich bei vielen Menschen die Gefühle von Enttäuschung, Neid, Furcht. Dann kommt auch so ein bisschen politische Visionslosigkeit hinzu. Und dann sind wir schnell dabei, dass irgendwas hier nicht mehr stimmt im Land, vor allem mit unserer so angeblich, so heißt es, liberalen Demokratie. Und dieser Rückwärtstrend, den wir halt gerade bei er hatten mit diesem Rhodismus, Maike hat es erwähnt, mit dieser älteren Religion, das ist ein Trend, den wir auch an anderen Stellen beobachten. Also ob das jetzt die Facebook-Gruppen aus der guten alten Zeit sind, ob das Tradwives und Co. sind, damals war die Welt noch in Ordnung, also die Welt des weißen Mannes natürlich. Und ein weiteres Phänomen dieser Menschengruppe ist ja, dass sie immer für in Anführungszeichen Freiheit und Grundrechte kämpfen, aber sich gleichzeitig nach einer starken autoritären Führungsperson sehnen. Wie passt das denn zusammen? Das ist so der Themenkomplex, den Andreas Speit hier in dem Werk behandelt. Das untersucht er in 7 Kapiteln, die selbst nach so Gegensatzpaaren zusammengefasst sind, also Krisen und Versuchung, progressiv und regressiv, das nur mal so als Beispiel. Und er erwähnt hier viele Themen. Ich möchte jetzt hier natürlich nur mal ein Paar herausgreifen, und das anhand der doppelten Zeitachse, so nenne ich das, die ich hier in dem Buch so ein bisschen ausgemacht habe. Weil zum einen, also er blickt in zwei Richtungen. Zum einen schaut er nach früher, um das heute zu erklären. Und damit meine ich jetzt gar nicht, wie wir es ja auch immer an anderer Stelle hören, Ende der Weimarer Republik gleichgesetzt mit der Situation, die wir heute haben, sondern er schaut vor allem in die Theorie, in die Schriften, also zitiert hier ganz viele bekannte Denker und Denkerinnen von Mitbegründern der kritischen Theorie, also die Clique rund um Adorno, Erich Fromm, Walter Benjamin, ein Name, der hier auch häufig fällt, und setzt das in Zusammenhang mit dem Jetzt und Hier. Also vielleicht, um mal ein Beispiel zu nennen, Leo Löwenthal auch, der gehört auch hier um diese kritische Theorie-Clique, so möchte ich es mal nennen, der hat schon in den 1940ern von sogenannten Krisenpropheten gesprochen, die sich also aufspielen, dass sie die einzigen sind, die die Lösung wissen und die also Verzweiflung nutzen, um sich als Retter zu gerieren. Und da sind wir natürlich ganz schnell bei Trump und Co., das haben wir alle mitbekommen, was da los ist. Und das Ganze äußert sich natürlich, wie wehrt man sich? Man tritt natürlich nach unten. Also die Menschenfeindlichkeit, die ist hier immer wieder Thema. Und die zweite Zeitachse, die Speit hier nutzt, geht genau in die andere Richtung, nämlich aus dem Heute nach früher flüchten. Der bereits erwähnte Nostalgietrend. Also wenn sich zum Beispiel Björn Höcke für den Erhalt des Märchenwaldes einsetzt oder wenn halt diese Märchenwelt ja, so ganz heimelig immer dargestellt wird, da geht es dann ja auch schnell so in Richtung Esoterik und Spiritualismus. Also die Vergangenheit wird verklärt und dieses Gefühl der Nostalgie wird genutzt, um halt zurückzuholen, was da als die gute alte Zeit gesehen wird. Die gute alte Zeit, in der halt Männer noch Männer waren, die Travestie im Theater war und Gastarbeiter waren Gastarbeiter. Das war natürlich nie die Normalität, sondern war die Normalität der weißen Mehrheitsgesellschaft. Gleichzeitig werden natürlich auch Dualismen erzeugt, das kriegen wir auch alle mit, Stadt versus Land, ne? Also in der Stadt da dieser ganze woke Irrsinn und im ländlichen Raum ist das dann eher noch die Welt noch in Ordnung. Ja, das dritte Thema, das nur noch kurz abschließend, ist halt diese Überlegung, wie kann das denn alles gehen, wenn man sich gleichzeitig nach Freiheit und Autorität sehnt. Die autoritäre Ordnung wird hier also nicht als Bedrohung, sondern als Befreiung angesehen, und zwar als Befreiung von der Freiheit einer offenen Gesellschaft und Demokratie. Es wird zwar für Freiheit und Demokratie protestiert, aber das Ganze ist halt umdefiniert, weil es ist die Freiheit von uns und nicht die Freiheit der Andersdenkenden oder halt, ja, dieser Randgruppen in Anführungszeichen. Das wird hier alles zusammengefasst. Es ist toll recherchiert, gar keine Frage. Ich kann dieses Buch also durchaus empfehlen, obwohl, das ist die Einschränkung, ist so ein bisschen das hat, was wir hier häufiger in der Show haben, das deutschsprachige Sachbuchphänomen, so möchte ich es mal nennen. Es ist viel recherchiert, ja, und es wird auch sehr viel zitiert. Das macht es dann teilweise aber doch etwas sehr wissenschaftlich zu lesen, um nicht zu sagen, teilweise so ein bisschen dröge. Nichtsdestotrotz bietet es wirklich einen guten Überblick über das, was diesen merkwürdigen Rückwärtstrend ausmacht, was ihn so attraktiv macht und wie er sich dann halt auch in der Gesellschaft niederspiegelt. Ihr Lieben, habt ihr Fragen zu Andreas Speit und der autoritären Rebellion?
Ja, auf jeden, Annika. Was mir direkt aufgefallen ist, du hast ja jetzt schon einige Themen genannt, so als Beispiele, und hast auch gesagt, da sind ja auch noch viele, die darunter liegen, beziehungsweise die angesprochen werden, und die du jetzt gerade genannt hast, die waren ja auch alle kontextbezogen auf den Titel des Buchs, nenne ich es mal. Und jetzt würde mich aber interessieren, sind da noch viele andere Themen verarbeitet? Also ist das dann hinterher wieder dieses Themenkonfetti, was wir alle überhaupt nicht leiden können, wo dann einfach Themen aufgezählt werden, weil sie dazugehören, oder werden sie halt auch dementsprechend besprochen, beziehungsweise wie läuft das da mit der thematischen Verhandlung?
Also das stimmt auf jeden Fall, da sind auch weitere Themen dabei, da geht es natürlich auch um Anfälligkeit für Verschwörungen, da geht es um den Dreiklang von Antimoderne, Antisemitismus und Antifeminismus, es geht um die Rolle der Medien, auch der sozialen Medien, aber du hast das Stichwort eigentlich gerade schon genannt, kontextbezogen. Also er macht die Themen auf, aber wirklich bleibt hier bei seiner Linie, bei seinen Grundthemen, so möchte ich es mal nennen, und setzt die Themen immer in Kontext. Und deswegen ist es wirklich kein Themenkonfetti, sondern zeigt vielmehr, wo diese Strömung, in welche Bereiche die noch alle die sich noch weiter ausfasern. Ne? Also wieso da auch Frauenrechte betroffen sind, wieso da auch die Medien teilweise so ein bisschen drauf reinfallen, in Anführungszeichen. Das macht er hier wirklich gut auf, kontextbezogen. Kein Themenkonfetti, große Entwarnung an dieser Stelle.
Sehr schön.
Also Annika, ich habe das Gefühl, auch bei dir, Robin, ich habe bei euch beiden das Gefühl, dass ihr meinen großen Traum, eine Dreadwife zu werden, dass ihr darauf herabschaut, ne, das prangere ich an. Gottes Willen. Ist nicht mein großer Traum. Das Buch ist ja jetzt erschienen. Es wurde also schon vor einiger Zeit fertiggestellt. Wir alle wissen, es hat ja so seinen Vorlauf, ein Buch zu produzieren. Wir haben aber gerade das Phänomen, ist mein Eindruck, dass jeden Tag die Weltlage sich ändert und zwar nicht so positiven, wenn wir die Nachrichten angucken. Ist es noch aktuell? Ist es morgen noch aktuell? Annika, wie kommt man, also werden hier Konstanten herausgearbeitet oder könnte man hier quasi jede Woche noch ein Kapitel dran schreiben?
Also letzteres, glaube ich, könnte man auf jeden Fall, völlig unabhängig von dem Buch, weil genau wie du sagst, man weiß ja überhaupt nie, was gerade jetzt wieder aktuelle Lage ist, wenn man morgens aufwacht. Aber es ist wirklich so, dass es die Hintergründe aus dem größeren Blick erklärt und dabei eigentlich fast schon vorseherisch ist. Also ich hatte genau die gleichen Befürchtungen, ne? Wer weiß, da ist so viel passiert jetzt in den letzten Wochen alleine. Aber das Buch, das meine ich mit vorherseherisch, ist es fast schon so ein bisschen unheimlich. Also während ich es gelesen habe, allein in der letzten Woche, ein Thema, habe ich ja vorhin schon gesagt, Frauenrechte, Femizid, da geht's drum. Ganz aktuell hat jetzt Italien Femizid als eigenen Strafbestand eingeführt. Und auch als Beispiel, letzte Woche erst wurden diese Vereinten Patrioten verurteilt, die ja, ne, ihr wisst, die Republik stürzen wollten und Lauterbach entführen wollten und was sie noch alles vorhatten. Also das sind so zwei Themen, die da eine Rolle spielen und die jetzt gerade auch in der letzten Woche in den Nachrichten waren. Also das hat mich selbst überrascht, dieses Buch ist tatsächlich noch aktueller, glaube ich, als Andreas Spalt es jemals vorhergesehen hat. Und durch diese Hintergründe und den großen Blick, den er da aufmacht, es gibt eher so ein bisschen vor, wo die Reise eventuell noch hingehen könnte. Das ist alles andere als schön, aber ich glaube, es ist gut, sich darauf vorzubereiten.
Harte Worte am Ende.
Ja. So ist es diese Tage.
Klingt nicht gerade irgendwie so glückserfüllend, nenne ich es mal, aber ist natürlich trotzdem wichtig, auch für eine gesellschaftliche Aufnahme der aktuellen Situation. Aber wenn du sagst, dass das auch noch ein bisschen weiter Bestand hat, ist das doch sehr schön. Dann erzähl unserer ZuhörerInnen doch mal, wo und für wie viel sie sich das besorgen können.
Autoritäre Rebellion von Andreas Speit ist erschienen im CH Links Verlag, das ist der Sachbuchverlag der Aufbau Verlagsgruppe, kostet im Softcover 20 € und im keimfreien E-Book 15,99 €.
Sehr schön, damit sind wir leider schon beim letzten Buch dieser Folge angekommen und jetzt wird's wieder ein Roman. Ah. Mitgebracht habe ich Tiny House von Mario Wurmitzer. Ein abgedrehtes Buch über einen ziellosen jungen Mann, der auf der Suche nach sich selbst zweifelhaft Machenschaften zum Opfer fällt. Erstmal zum Autor selbst, Mario Wurmitzer, 1992 geboren, bester Jahrgang ever. In Mistelbach, Niederösterreich, ist ein österreichischer Autor und Dramatiker. Er studierte Germanistik und Geschichte an der Universität Wien. Im Jahr 2010 wurde sein Jugendroman 16 veröffentlicht. Daraufhin publizierte er kürzere Texte in Literaturzeitschriften und Sammelbänden. 2023 nahm Mario Wurmitzer am Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb in Klagenfurt teil, wo auch wir seinen Text live vor Ort gelauscht und in unserer Besprechung als gelungen klassifiziert haben. Nicht, dass es wichtig wäre, aber auch das restliche Feuilleton war begeistert. Randnotiz.
Wer?
Ja. Ist echt so. Wurmitzer gewann zahlreiche Preise, unter anderem 2015 den Brüder-Grimm-Preis des Landes Berlin, 2020 den Niederösterreichischen Kulturpreis in der Kategorie Literatur sowie den Florianer Literaturpreis für das vorliegende Werk, zu dem ich dann jetzt auch endlich mal komme. Tiny House. Die Geschichte dreht sich um den ca. 30-jährigen Emil Rinderknecht, ja, das ist dein tatsächlicher Name, der einer eher ungewöhnlichen Arbeit nachgeht, die seinen kompletten Alltag beeinflusst. Er lädt in einem Tiny House, das in einer Musterhaussiedlung steht und wird dort täglich von Kameras gefilmt, die seinen Alltag für alle Menschen zugänglich per Stream ins Internet stellen. Tagsüber kann es auch mal vorkommen, dass Interessenten in das Haus kommen und sich live anschauen, wie Emil so lebt. Die versuchen ihm dann auch Fragen zu stellen, aber er hat schon seit längerer Zeit keine Lust mehr, mit denen zu sprechen und scheint auch generell recht unaufgeregt mit dieser ungewöhnlichen Situation umzugehen. Also er hat sich da schon so ein bisschen dran gewöhnt. Jedoch hat das Leben als Streaming-Star auch seine Schattenseiten. Seine Beziehung zu Maxim, den er schon vor seinem neuen Job gedatet hat, droht durch die neue Wohnsituation immer weiter in die Brüche zu gehen. Außerhalb dieser Liaison und seiner Arbeit hat Emil kaum Freude oder sonstige Hobbys. Nur mit der Marketingleiterin dieser Tiny-House-Firma entwickelt er ein gutes Verhältnis, aber eigentlich nur deswegen, weil sie ihn wie einen normalen Menschen behandelt, was, sind wir mal ehrlich, das Bare-Minimum ist. Während Emil im Tiny-House wohnt, werden immer mal wieder andere Häuser der Musterhaus-Siedlung in Brand gesteckt. Als Emil eines Tages von Besorgungen zurückkehrt, muss er feststellen, dass auch sein Tiny-House den Brandanschlägen zum Opfer gefallen ist. Kurzerhand verliert dann Emil auch seinen Job. Zufällig trifft er dann seinen alten Schulkollegen Martin, der als CEO bei einer Firma namens PayNice arbeitet, die unkomplizierte finanzielle Transaktionen ermöglichen, wie PayPal halt. Martin bietet Emil einen Job als Social Media Manager an und nimmt Emil prompt mit auf eine Geschäftsreise, auf der nur gesoffen und gekokst wird und in dessen Verlauf Martin Emil unter Drogen setzt und sich für sein Verhalten nachträglich nicht mal entschuldigt. Trotz dieser eher unangenehmen Reise und der Tatsache, dass PayNice bereits mit unangenehmen Schlagzeilen, in denen der Firma Unterschlagung unterstellt wird, von sich reden gemacht hat, willigt Emil ein und wird der neue Social Media Manager. Schnell wird ihm jedoch klar, dass der Job herausfordernd ist, als er es sich ausmalen konnte, und er rutscht langsam aber sicher immer weiter in den Sumpf aus Lügen, Intrigen und toxischen Männlichkeitsbildern. Welcome, Klaus Teweleit.
Klausi!
Klausi! Der Roman ist in 15 Kapitel unterteilt, die jeweils etwas zwischen 15 und 40 Seiten lang sind. Jedes Kapitel endet dabei fast immer mit einem Schlüsselmoment, wodurch zumindest bei mir immer wieder Spannung aufgekommen ist und mich der Roman trotz dieser nicht unbedingt revolutionären Kniffs gut unterhalten konnte. Geschrieben ist das Buch aus der Ich-Perspektive, wodurch man einen guten Einblick in Emils Gedankenwelt und seiner krassen Veränderung bekommt, die er im Laufe des Romans durchmacht. Jedoch muss man hier auch sagen, dass Emil ein eher emotionsloser und teilweise auch sehr naiver Charakter ist, der oft von einer desaströsen Situation in die nächste schlittert, ohne sich auch nur den Hauch eines Gedankens über mögliche Motive, Hintergedanken oder moralische Einstellungen seiner MitstreiterInnen zu machen. Dadurch wirkt der Protagonist immer mal wieder wie ein Spielball, der sich von jedem noch so kleinen Druck in eine bestimmte Richtung drehen zu vermag. Jedoch finde ich die Figur im Kontext der Themen, die ich später noch ansprechen werde, sehr gelungen. Zudem habe ich immer wieder starke Parallelen zu der Protagonistin aus The Circle von Dave Eggers gesehen, die auch recht unbescholten und einer aus den Lügenmärchen der Firma glaubende Anhängerin war. Die Nebencharaktere fungieren meiner Meinung nach nur als Klischees, die jedoch ziemlich treffend umgesetzt werden. Da haben wir Martin, den toxischen CEO-Boy, der meint, alles unter Kontrolle zu haben und sich bis in die Unendlichkeit bereichern zu können, egal mit welchen Mitteln und zu welchem Preis. Dann haben wir da Ute, die die eigentliche Chefin der Firma ist und wirklich alle Strippen im Hintergrund zieht, dafür jedoch berechnend egoistisch daherkommt, um mal nur zwei kleine Beispiele zu nennen. Generell ist der Roman sprachliterarisch gesehen jetzt nicht unbedingt aufregend, was ich jedoch nicht als negativen Punkt anbringen möchte. Im Gegenteil, ich finde, dass Wurmützer eine erfrischende, humorvolle Sprache benutzt, die immer recht trockenen Humor benutzt und diese gezielt mit unaufregenden Passagen verbindet. An einigen Stellen musste ich vom Stil her ein bisschen an Heinz Strunk denken. Da bin ich mal gespannt, ob mir Maike da gleich zustimmen oder mich schelten wird für diesen Vergleich. Ein weiteres ungewöhnliches Merkmal, das wir in dieser Folge sogar in zwei Büchern vorfinden, ist, dass zumindest bei mir immer mal wieder der Eindruck entstanden ist, dass sich die Figuren in einer abgedrehten und irgendwie auch düsteren Paralleldimension befinden, die zwar unserer Realität recht gut entspricht, jedoch hin und wieder ins Transzendente abrutscht. Ich will hier nicht sagen, dass in irgendeiner Weise Fantasy-artige oder Realität gegensätzliche Situationen aufkommen, sondern eher so ein bisschen durch den Vibe. Ein weiterer sehr wichtiger Aspekt, auf den ich noch gar nicht so eingegangen bin, sind die Themen, beziehungsweise die Themencluster, die hier vorkommen. Allen voran geht es hier, wie ihr vielleicht schon bei meiner Besprechung raushören konntet, um eine herzlose kapitalistische Welt, in der toxische Männer um die dicksten Eier buhlen, Frauen die eigentliche Arbeit machen und dubiose Finanzfirmen Milliardenbeträge veruntreuen. Diese gesellschaftliche Kritik zieht sich durch den gesamten Roman und wird immer wieder mit Situationen und Figuren unterfüttert. Meines Erachtens ist Wurmützer damit ein gutes Pacing zwischen abstrusen Situationen, trockenem Humor und satirisch verpackter Gesellschaftskritik gut gelungen. Und dann gibt es, also es gibt auch immer mal wieder Szenen, wo dann so House of Cards Suits-mäßige Machtspiele abgehen, wo die sich dann gegenseitig missbrauchen, auch später noch eine Liaison, die dazu kommt, die Emil mit einer Angestellten da führt, die ist auch so sehr, sehr komisch, sehr toxisch irgendwie. Es geht immer mal wieder um deutsche und österreichische Politik, um Dating- und Männlichkeitscoaches, die auf die Schippe genommen werden und immer wieder tauchen hier auch Themen auf und wieder ab und werden bis auf wenige Ausnahmen nur angerissen, was dem Lesespaß aber meiner Meinung nach keinen Abbruch tut. Also ich habe es total gerne gelesen, ich finde diese ganzen abstrusen Ideen verbunden mit diesen seltsamen Figuren, die alle irgendwie total cringe und irgendwie auch voll daneben sind, aber dadurch auch irgendwie liebenswert, hat mir total gut gefallen und bin da total gerne durch diesen, in Anführungsstrichen, Fiebertraum mit durchgewartet, weil immer, man wusste nie wirklich, was passiert, ehrlich gesagt. Also ich fand das schon ganz gut gemacht. Aber Maike, wie hat dir denn Mario Wurmitz das Tiny House gefallen?
Also ich finde, es kam jetzt in deiner Rezension total gut rüber, dass das Ding eigentlich nicht funktionieren dürfte.
Ja, ja.
Weil es ist wirklich genauso stumpf, wie du gesagt hast, ne? Also die Manager sind böse und die toxische Männlichkeit und der böse Kapitalismus und so. Das dürfte, eigentlich müssten wir sagen, gähn, gähn, super gähn, wo ist hier die Nuance? Aber dadurch, dass es so pointiert geschrieben ist und Emil Rinderknecht so ein unterhaltsamer Vermeider ist, der da in eine Situation nach der anderen reinstolpert. Eigentlich will er nur seine Ruhe, er zeigt eigentlich auch keine richtigen Affekte, er lässt sich so treiben, er sucht die Betäubung. Das ist ja auch immer wieder Thema, dass er Betäubung sucht im Alkohol, in der Ablenkung. Funktioniert es einfach so gut durch diese Lakonie. Es ist einfach unterhaltsam. Dieser Emil ist so eine Bartleby-Figur, er möchte lieber nicht. Und am Anfang habe ich mich gefragt, ist das jetzt ein Schelmenroman? Aber in einem Schelmenroman, klassisch gesehen, hast du ja eine Figur, die gerne in der Gesellschaft aufsteigen möchte und deswegen alle möglichen Strippen zieht. Das will ja aber Emil gerade nicht. Der will einfach nur so, ja, was will er eigentlich? Er will gar nichts Besonderes. Er will eigentlich wirklich nur seine Ruhe, so ein bisschen mitschwimmen und fällt zufällig die Treppe nach oben. Er ist eine Art Narr. Also er ist in dieser kapitalistischen Welt, ist er eine Art Narr, der allerlei Abenteuer erlebt und in allerlei pikareske Situationen hereinstolpert. Und das macht es unterhaltsam, weil man halt genau wie du gesagt hast, immer auf die nächste abstruse Wendung wartet. Was mir auch besonders gut gefallen hat, ist, dass hier Reinhard Götz erwähnt wird, weil man muss ja, du liebst ja Reinhard Götz noch viel mehr als ich. Aber,
wie konnte ich das vergessen? Ist,
ja, deswegen, ich bin total überrascht. Ich muss es jetzt ansprechen, weil ohne Reinhard Götz gehen wir heute aus dieser Folge natürlich nicht raus. Aber man muss sich ja mal überlegen, ein Auszug aus diesem Text wurde, wie du ausgeführt hast, beim Bachmann-Preis gelesen. Ein Text über einen Typen, der showmäßig in einem Tiny House wohnt, wurde in einem kleinen österreichischen Klagenfurter Studio vorgelesen, wo ein Autor als Autordarsteller einen Text von der Jury als Jurydarsteller live im Fernsehen vorträgt. Und dann geht es auch noch dauernd um Reinhard Götz, der ja wohl den berühmtesten Klagenfurter Auftritt aller Zeiten hatte, als er auch dort einen parodistischen Text über den Bachmann-Preis gelesen hat, während er sich ganz unparodistisch in echt die Stirn aufgeschnitten hat und das Blut lief ihm übers Gesicht und auf seinen Text. Und diese Ebenen und Verweise im Spaß, die sind lustig, die funktionieren. Und das hat natürlich längst nicht das Niveau wie die Verweise bei einem Kracht, aber das ist lustig, ist unterhaltsam, ist schlau und manchmal reicht es auch einfach.
Ja, finde ich auch.
Also, ich weiß jetzt nicht, ob wir noch in 3 Jahren angetan über die Bedeutungsebenen und die ästhetische Konstruktion von Tiny House diskutieren. Aber das ist doch ein absolut solides Buch, wo auch viele dieser Beobachtungen einfach so on point sind. Auch diese Beziehung, die du angesprochen hast mit dieser anderen Mitarbeiterin, mit Clara. Das ist so bizarr. Und dann auch diese Verweise auf Wurmitzer selbst. Irgendwann wird Emil Rinderknecht dann Theaterautor und wird Preise und Stipendien einheimsen. Und was ist wohl mit Wurmitzer selbst? Es ist einfach ganz unterhaltsam und amüsant, nicht mehr und nicht weniger, würde ich mal sagen.
Ja, kann ich dir nur 100% zustimmen. Es ist auf jeden Fall alles sehr skurril, so, ne, von Anfang bis Ende. So, man geht da schon rein und denkt so, what the fuck, was geht jetzt ab? So, diese Truman-Show-Vergleiche liegen natürlich auch relativ nah, das habe ich mir jetzt mal geklemmt, das jetzt auch noch miteinander zu vergleichen, weil das steht schon auf dem Klappentext, aber es gibt natürlich eben diese Überwachungsstaat-Geschichten. Wir haben ja auch dann diese rechtsradikalen Gruppen, die sich treffen, also die Politik spielt ja auch immer wieder eine große Rolle. Der wird sich auch ganz häufig über Politiker oder über politische Eigenheiten lustig gemacht, so zumindest, wie das der Protagonist eben so wiedergeben kann. Und deswegen ist es ja auch so lustig, weil er so ein bisschen naiv durch die Gegend läuft und einfach von vielen Sachen auch gar keine Ahnung hat, so. Und sich aber auch manchmal nicht so gut benimmt, sag ich mal so. Ja, also er kennt die Etikette teilweise nicht. Und sagt dann auch mal teilweise Leuten, die ja Vorsitzende von irgendwelchen rechtsradikalen italienischen Parteien sind, dass sie irgendwie Schmock sind. Und wundert sich dann, dass
ich finde, das ist ein tadelloses Benehmen, ja, muss ich ja, jetzt mal widersprechen.
Tatsächlich ja, aber nicht für den Kontext, dass er da war. Also es war wirklich sehr skurril. Du hast schon recht, er ist irgendwie fast so ein Anti-Schelm. So, ne? Also alles überhaupt nichts berechnend, null. Er fällt einfach irgendwo da lang, ist so Spielball und rutscht immer weiter so aus Versehen die Leiter hoch. Es ist aber einfach ein großer Spaß und auch diese Figuren sind alle so dermaßen bescheuert. Diese Ute, die halt auch so wirklich mit, also skrupellos arbeitet bis zum geht nicht mehr. Auch dieser Martin, der sich viel mehr um seine ganzen Bros und sein ganzes Koksen kümmert, als um seine Firma. Also das sind, diese Bilder, die sind mega klischiert, aber sie sind halt lustig, ja. So. Und das ist
sie sind
wichtig.
Lustig und man kennt diese Leute leider auch.
Ja,
ne?
Ja.
Also so ging es mir dann auch, man liest das mit dieser Ute oder diese ganz, ganz harten Opportunisten, die hier auch auftauchen. Mhm. Man liest das und man denkt, das ist klischiert, genau wie du sagst. Gleichzeitig denkt man sich, die Leute kenne ich.
Ja, also die Leute gibt es ja wirklich, ja, das stimmt.
Ja.
Und deswegen ist das auch so geil, dass er das so umgesetzt hat. Und ich finde auch so manchmal so dieser skurrile Trocknumor hat mich wirklich manchmal auch so wirklich an Heinz Strunk erinnert, wo ich mir dann dachte, ja, das ist so eine Situation, die könnte in einem Strunk-Roman stehen. Nicht so geschrieben, aber so die Art.
Ja, auf den Heinzer lasse ich nichts kommen, der ist noch ein paar Niveaus drüber. Aber ich sehe, was du meinst, man könnte hier auch Timon Kalkaleiter in Anschlag bringen, der auch besser ist aus meiner Sicht, aber da könnte man auch Vergleiche ziehen. Oder Frederik Schwilden, der auch besser ist, aber auch da könnte man Vergleiche ziehen.
Ihr Lieben, ich würde gerne noch, wenn ich darf, ganz kurz was anbringen. Maike, du hast vorhin so viele Ebenen aufgemacht, der Autor, die Person, die Figur. Ich würde gerne aus aktuellem Anlass quasi noch eine Papierstau-eske Metaebene reinbringen, wo sich nämlich noch ein ganz anderer Kreis schließt. Glaube ich nicht, dass der gute Mario Wurmatzer das beabsichtigt hat, aber wenn ihr Bock habt, auf dieses Buch vielleicht mal reinschnuppern wollt, dann guckt mal die Lesung nämlich von 2023 Klagenfurt-Bachmann-Preis. Guckt euch die mal online an. Da ist nämlich eine von euren drei liebsten Podcast-Nasen eventuell zu sehen, wie sie dort sitzt und sich Notizen macht. hust. Und da schließt sich der Kreis wieder auch ganz schön, weil das ist ja dann auch Teil der Performance und der Kreis schließt sich insofern, als dass wir das fertige Buch jetzt hier vorstellen. Ha! Was sagt er denn da zu dieser Ebene noch zusätzlich?
Gibt's ja nicht.
Ja, Moment, aber jetzt müssen wir wirklich ausholen. Als wir die Vorbesprechung gemacht haben zu dieser Folge, meinte Annika, wir müssen auf jeden Fall auf das Video hinweisen. Ich war im Fernsehen. Das war das Beste an der Lesung von Mario Wurmitz. Und wir so, ja, Annika, alles
das
klar.
Nicht das Beste. Die Lesung war trotzdem gut, aber wir haben ordentlich Papierstau-Werbung machen können. Das war doch auch schön.
Danke, Mario Wurmitz. Du hast uns groß gemacht.
Merci beaucoup. Ja, aber ihr habt jetzt also ja schon viele Argumente gehört, warum dieses Buch interessant ist und wir hoffen natürlich auch, dass dieses Buch vielleicht interessant für euch ist, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und falls ihr euch das besorgen wollt, falls ihr euch den Kredit aufnehmen wollt, um dieses Buch zu kaufen, Tiny House von Mario Wurmitzer bei unseren FreundInnen vom Aufbau Verlag erschienen, 22 Euro in der Hardcover-Variante und 16,99 € als digitale Version. Damit sind wir am traurigsten Teil der Sendung angekommen und zwar dem Ende.
Oh. Aber was war das für eine Sendung mit Christian Kracht?
Ja, heftig.
Also, mein lieber Mann.
Muss es nochmal erwähnen.
Mit Überlänge hier. Aber nicht verzagen, Leute, wir sind natürlich in 2 Wochen wieder am Start. Da haben wir dann wieder 3 neue Bücher parat für euch. Und bis dahin bleibt uns nur zu sagen, bleibt so cool wie immer, bleibt gesund, lest was Gutes. Wir dürfen euch an dieser Stelle das Tschüss anbieten.
Tschüss.
Tschüss.